Diese Folge wird präsentiert von Isadore. Ihr wollt mit einem schicken neuen Outfit ins Frühjahr starten und dafür aber nicht euren Geldbeutel komplett leer machen? Dann schaut euch die Debütkollektion von Isadore an. Die stylischen Rennradtrikots und Hosen sind größtenteils aus recyceltem italienischen Polyester hergestellt. Das schont die Natur und den Geldbeutel. Und dank des super flexiblen Materials sind die sportlich geschnittenen Trikots auch bei langen Frühlingstouren die ganze Zeit über bequem. Die komplette Kollektion findet ihr auf isadore.com. Den Link gibt's auch in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
Faszination Rennrad, der Roadbike Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Faszination Rennrad, dem Roadbike Podcast. Ich bin Moritz Pfeiffer, ich bin Redakteur beim Roadbike Magazin und heute habe ich einen Gast und einen Gesprächspartner, und zwar Uli Flume. Hallo Uli.
Hi, wie geht's dir, Moritz? Alles gut?
Wunderbar, ja. Schön, dass du da bist.
Danke.
Uli ist CEO vom, also Chefe, kann man sagen, vom GFNY. Das ist die weltweite Jedermann-Rennserie mit Veranstaltungen natürlich einmal in New York City, dem großen Jedermann-Rennen in New York, aber auch mit Veranstaltungen in Lateinamerika, in Israel, in Europa. Und erzähl doch einmal ganz kurz, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer dich kennenlernen, deinen persönlichen Hintergrund, weil den finde ich ganz spannend. Du hast ja eine, wie sagt man, eine sehr erfolgreiche Karriere an den Nagel gehängt, um dein Hobby zum Beruf zu machen. Ist das richtig?
Ja, erfolgreich weiß ich nicht, aber definitiv ein Job, bei dem ich, der gut war, wo ich ordentlich verdient habe, aber der einfach nicht für mich war. Ich bin Radrennfahrer seit der Juniorenzeit. Bin dann noch ein bisschen Amateure gefahren und habe dann angefangen, nach meinem Jurastudium zu arbeiten. Und hatte ich nicht mehr so viel Zeit zu fahren. Aber der Sport war für mich immer wichtig. Ich habe auch eine lange Zeit Triathlon gemacht. Ironman war für mich eine große Sache. Und ich habe als Anwalt bei einer Bank gearbeitet, erst in der Schweiz und dann in Irland und dann in New York. Aber das war irgendwie nicht so mein Ding die ganze Zeit.
Aber es war schon relativ lang auch, oder?
Das waren, insgesamt gearbeitet habe ich 6 Jahre und habe eigentlich nur so lange es dort ausgehalten, glaube ich, weil mein Arbeitgeber mich um die Welt geschickt hat, also erst nach Dublin, nach Irland und von dort nach New York. Und dann hätte es zurückgehen sollen in die Schweiz nach 2 Jahren in New York, aber New York hat mir gefallen, da wollte ich unbedingt dort bleiben und da war es dann, glaube ich, die richtige Zeit für einen Absprung davon.
Und dann hast du gesagt, ich mache aus der Leidenschaft Rennradfahren, mache ich einen Beruf. Wie ist es dazu gekommen?
Ich habe die in Italien schon immer Gran Fondos gemacht, schon immer, also für mich seit den 90ern. Ich war als Radrennfahrer nie begeistert von Kirmesrennen, von Kriterien und sowas. Für mich war immer Radsport, für mich war im Prinzip, so wie die Profi, das haben große Strecken, große Runden, viel Berge, einfach schwere Strecken über mehrere Stunden. Das war so mein Ding. Aber als, sag ich mal, CB, kleinerer Amateur, hat man da in Deutschland relativ wenig Möglichkeit, solche Rennen zu fahren. Die gab es damals noch ein bisschen so in den 90ern. Aber heute ist ja quasi nichts mehr da. Aber auch schon so Anfang 2000 ist das deutlich weniger geworden. Und ich bin damals schon von der Schweiz und von Deutschland aus oft nach Italien gefahren, um dort die Gran Fondos mitzufahren. Das hat mir gefallen und das hat mich eigentlich nie verlassen. Auch durch meine Triathlon-Zeit bin ich immer wieder nach Italien, um dort die Rennen zu fahren. Habe in New York dann, als ich in New York gelebt habe, meine heutige Frau kennengelernt, die Triathlon gemacht hat, die Ironman gemacht hat. Und der habe ich von Gran Fondo erzählt. Die wollte sich das mal anschauen. Sie war nach Italien, haben dort ein Rennen gemacht. Und wir kamen zurück und sie hat gesagt, das müssen wir in New York machen. Da gab es sowas noch nicht. Und für uns die Verbindung zwischen der Liebe für die Stadt von New York und der Liebe zu Gran Fondo war einfach, haben wir gesagt, müssen wir die zwei Dinge zusammenbringen. Und das war in 2010, wo wir das dann entschlossen haben.
Wie muss man sich die Rennradszene von New York vorstellen? Also es ist ja also eine gigantische Stadt. Kann man da wirklich Rennrad fahren eigentlich?
Ja, es war für mich auch überraschend. Also als ich dahin bin, habe ich mal mein Rennrad gar nicht mitgenommen. Ich war damals eher Marathonläufer, gesagt, okay, dort Radfahren bringt es eh nicht und war dann überrascht, dass doch einige fahren dort. Man kommt relativ schnell aus Manhattan raus und sobald man nach Norden raus ist, da wo auch unsere Rennstrecke ist, ist es relativ ruhig und nicht anders als in vielen europäischen Ländern. Es ist jetzt nicht so wie Deutschland oder in Italien, dass man so viele Strecken zur Auswahl hat, aber man kann besser fahren, als man es denkt. Also ich denke, niemand lebt in New York, um Rennradfahrer zu sein, aber man kann in New York Rennradfahrer sein. Das geht durchaus.
Ich hatte ja das Glück, den Gran Fondo New York einmal mitfahren zu können, 2017. Ja. Wen das interessiert, wer Bilder sehen möchte und die Reportage lesen will, der findet die auf roadbike.de/GFNY, also GFNY. Und ich kann das nur bestätigen. Also ich war sehr positiv überrascht, wie gut man da doch Radfahren kann, wobei man der Fairness halber natürlich auch dazu sagen muss, in Manhattan selbst ist es vor allen Dingen der Central Park, in dem man dann seine Runden dreht. Aber da ist natürlich sehr, sehr viel Verkehr.
Gut, im Central Park, die Radrennfahrer, die fahren dort zwischen 5 und 7 Uhr morgens, wo kein Verkehr ist. Verkehr ist eh kein Thema mehr. Also Autoverkehr ist gesperrt für Autos mittlerweile.
Ja. Nee, ich meinte jetzt den Rest von Manhattan.
Fußgänger und... Ja. Im Rest von Manhattan kann man eigentlich außer dem Radweg außen noch am Hudson River lang kann man natürlich nicht fahren, stimmt schon.
Ja. Also und die treffen sich dann morgens zwischen 5 und 7 und fahren da ihre Runden.
Ja, teilweise rennen am Sonntagmorgen um die Zeit oder zusammen Runden fahren. Also es gibt eine relativ aktive Rennszene in New York. Und das Problem war eigentlich in New York immer, dass du auf der einen Seite nur diese Hardcore-Rennfahrer hattest, sage ich mal AB-Klasse, C-Klasse vielleicht, aber ohne Lizenz war da quasi nichts oder Radtouristiker. Also da gab es schon so Radtouristikfahrten, 150 Kilometer aus Manhattan raus, irgendwo hin, mit ein paar Verpflegungsstellen und vielleicht ein paar Schildern, so wie RTF halt. Aber eben das dazwischen, der Gran Fondo, das quasi Jedermann-Rennen für alle und auch über eine längere Strecke, das gab es gar nicht in Amerika.
Und da habt ihr ein Angebot geschaffen?
Ja, da haben wir gesagt, das fehlt hier. Das ist eine Sache, die gefällt Leuten auf der ganzen Welt. Das wird also auch in Amerika laufen. Und da haben wir beschlossen, das zu versuchen, in New York auf die Beine zu stellen.
Und es hat sich gut entwickelt. Das ist ein faszinierendes Erlebnis. Kann ich wirklich aus eigener Teilnahme bestätigen. Man startet auf der George Washington Bridge. Das ist eine Brücke über den Hudson River. Ja, das ist so ein bisschen hinter dem Central Park schon, oder? Ein bisschen weiter nördlich.
Ja, das ist im Norden von Manhattan und die George Washington Bridge ist die meistbefahrene Brücke der Welt. Ist also schon wirklich ein cooles Feeling, da oben zu stehen und auf den Start zu warten, die 2 Stunden vor dem Start, die viele da stehen, um einen guten Startplatz zu haben, um vorne dabei zu sein. Und von dort Blick auf der einen Seite nach Manhattan und auf der anderen Seite in das Grüne von nördlich von New York. Also die Stimmung da oben ist schon echt... Ja. Radfahrer aus über 90 Ländern ist internationalste Radrennen der Welt.
Also Gänsehaut auf jeden Fall. Wir hatten das Glück, dass gutes Wetter war, als ich gefahren bin 2017 und das war schon unvergesslich, wie da die Sonne aufgeht, dann über Manhattan, über dieser Skyline, die man ja auch kennt irgendwie und da dann zu stehen mit Tausenden Radfahrern und dann wartet man auf den Startschuss und dann geht's los. Ich habe natürlich den Anfängerfehler gemacht, wie immer, habe mich hart von dieser Stimmung anstecken lassen und bin halt losgestiefelt wie verrückt. Und dann gibt es ungefähr so bei der Rennhälfte den Bear Mountain. Das ist so ein 6-7 Kilometer langer Anstieg. Der ist eigentlich gar nicht so schlimm, aber da war es dann spätestens vorbei. Und auf der Rückkehr, das ist so ein Klassikerprofil, kann man sagen, es geht immer rauf und runter. Ja. Da hat es mich dann mit schweren Krämpfen aufgestellt. Aber tolles Erlebnis auf jeden Fall.
Die Strecke wird definitiv unterschätzt von Leuten, die es nicht kennen. Wenn man sich in New York vorstellt, da ist das bestimmt flach und da geht es irgendwie durch Industrie oder so. Ist überhaupt nicht so. Die Strecke hat 2.500 Höhenmeter auf 160 Kilometern. Und es ist wirklich, wie du sagst, so ein bisschen Ardennen-Klassiker. Lüttich-Bastogne-Lüttich ist so für uns immer der Vergleich dazu. Bear Mountain selber ist kein schwieriger Anstieg, wie du sagst. 7-8 Kilometer mit zwischen 5 und mal kurz 10%. Aber danach geht es eigentlich richtig los. Da kommt so eine Serie über 20-30 Kilometer von Anstiegen, die steil sind und unregelmäßig, die dann so richtig rausziehen. Und man hat natürlich dann schon die Hälfte des Rennens in den Beinen. Und wie du sagst, alle fahren los, Vollgas. Ist schwer, sich dem zu entziehen. Und man muss auch ja irgendwo mit, wenn man eine gute Zeit haben will. Kann man ja nicht irgendwie hinten rumgondeln. Also es ist definitiv eine Strecke, die Training braucht und auch für mich ja, mit vielen Klassikern in Europa einhergeht, also auf definitiv auf einer Linie steht.
Ja, und man kann sagen, es ist eine ganz gute Möglichkeit, den Besuch in New York City zu verbinden mit einem Fahrrad-Event.
Definitiv, ja.
Also so war es für mich. Ich war das erste Mal in New York City und habe da Sightseeing und eben dieses Rennen miteinander verknüpft. Jetzt ist ja eine ganze Rennserie daraus geworden. GFNY ist nicht mehr nur in Anführungszeichen in New York, es ist noch das Hauptrennen. Wie hat sich das entwickelt und wie kam diese Entwicklung?
Nach den ersten Jahren, 2011 war das erste Rennen, kamen die Fahrer dort zu uns, sagten, können wir das nächste Woche wieder machen oder habt ihr im Herbst noch irgendwas? Und er hat gesagt, ja, nee, aber fahr doch nach Europa, flieg nach Italien, da gibt es so viele Rennen, da wirst du sicher was finden, was dir Spaß macht, aber die Leute waren davon nicht überzeugt, was Sprachbarriere oder nicht wissen, was jetzt genau aus die Zukunft kommt, dass wir halt gesagt haben, dann lass uns doch mal was in Italien organisieren. Und in 2014 haben wir dann mit einem lokalen Veranstalter, den wir kannten, GFNY Italia, ins Leben gerufen, um den Leuten eben das gleiche Format, das wir in New York anbieten, auch in Italien anzubieten, dass eben die Fahrer, die jetzt, sag ich mal, unsere Rennen in New York kennen, aber was Ähnliches woanders wollen, auch die Erfahrung woanders bekommen. Und zusätzlich natürlich auch noch die italienischen Fahrer und wer sonst noch kommen wollte, war auch am Start. Und dann ging es schnell. Dann kamen wir aus aller Welt, kamen Anfragen an uns, dass sie auch gerne GFNY organisieren würden. Und jetzt das Ganze wuchs und wuchs zu mehr und mehr Rennen. Jetzt haben wir regionale Meisterschaften. Wir sind auf der ganzen Welt, wie du gesagt hast, mit den GFNY-Veranstaltungen. Wir haben ein Qualifikationssystem, dass wenn man vorne bei einem Qualifikationsrennen ins Ziel kommt, dann darf man vorne in New York starten und so weiter und so fort. Also dieses Jahr haben wir über 40 Rennen im Endeffekt zusammen. So ist also relativ groß geworden.
Und ist es ein Rennen? Ist es eine RTF? Wie muss man sich das vorstellen? Also kann ich da nur mitfahren, wenn ich ultra trainiert bin? Oder ist das auch, was steht da im Mittelpunkt?
Nee, ist im
der
Prinzip
Wettkampf wie ein, oder der das Erlebnis?
Beides. Es ist im Prinzip wie ein Marathon. Das, wenn du Berlin-Marathon mitläufst, hast du vorne die schnellen Afrikaner und hinten die in den 7 Stunden oder was immer das Zeitlimit ins Ziel kommen wollen. Und es ist bei uns genauso. Wir haben vorne Profis am Start. Also unsere Rennen sind nicht nur für Amateure oder irgendwie niedrigere, klassische Amateure, wie es oft in Deutschland der Fall war, bei den Jedermann-Rennen, sondern auch offen für Profis. Wir haben Profis am Start, aber eben auch Leute, die sagen, ja, ich bin jetzt irgendwie 3-4 Monate Rad gefahren, das probiere ich jetzt. Jetzt fahre ich das. Und dann sind die 10 Stunden unterwegs. Wir haben 10 Stunden als Limit. Und die werden von manchen Fahrern auch vollkommen ausgenutzt.
Gibt es da einen Mindeststandard, also irgendwie etwas, sind so die Grundkriterien, sage ich mal, die ich überall erwarten kann, wenn ich teilnehme?
Ja, für uns das Prinzip, was wir Be a Pro for a Day nennen, dass du, was in Deutschland bei Jedermann-Rennen normal ist, aber nicht eben auf aller Welt, dass du Zeitnahme vom Start bis ins Ziel, also nicht nur an irgendwelchen Anstiegen, dass du als Radfahrer immer Vorfahrt hast vor dem Verkehr, keine roten Ampeln, keine Stoppschilder, wo man anhalten muss. Nochmal, für Deutsche klingt das selbstverständlich, aber es gibt Länder, da gibt es bei solchen Veranstaltungen Kreuzungen, wo man dann den anderen Verkehr vorlassen muss, definitiv nicht bei uns. Wir haben das Trikot, das Renntrikot, das bei jeder Veranstaltung dabei ist, das die Fahrer tragen müssen. Und ja, generell Qualität ist wichtig natürlich für uns, die wir die Rennen aussuchen und mitorganisieren, dass ja eine gewisse Qualität bei allen Rennen, eine hochwertige Qualität ist definitiv Standard für GFNY.
Ist das so eine Art Franchise dann? Also ich bin vielleicht Rennveranstalter in Italien und oder habe Bock auch was neu auf die Beine zu stellen und bin dann Franchise-Nehmer oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, beides. Manche Rennen sind Franchise, manche sind von uns organisiert. Also beides ist möglich, aber auch die Franchise sind im ersten Jahr von uns stark mitorganisiert, damit auch alles optimal umgesetzt wird. Ist so ein bisschen wie Ironman, die haben auch Franchise und eigene Rennen und das ist bei uns auch so eine Mischung. Als Fahrer merkt man keinen Unterschied, ob das jetzt GFNY Headquarters ist oder Franchise. Das Erlebnis ist im Prinzip das gleiche.
Wenn du jetzt zurückblickst auf diese 12 Jahre, die es sind, die diese Reise jetzt dann schon dauert, hast du diesen Schritt aus der wahrscheinlich ja auch gut bezahlten Finanzwelt, vermute ich jetzt einfach mal, in New York City, in diese Sportwelt, hast du den Schritt jemals bereut?
Nee, für mich war das einfach, der Beruf hat mir keinen Spaß gemacht. Das war nicht viel mehr als normal, 40, 45 Stunden die Woche, aber das ist zu viel für mich, mit was zu verbringen, auch wenn es sehr gut bezahlt war, woran man keinen Spaß hat. Und Sport ist mein Leben und deswegen, ich war auch nie wirklich gut, einen Chef zu haben. Jetzt bin ich mein eigener Chef, das ist für mich besser. Finanziell war es katastrophal, die Entscheidung, aber okay. Geld ist nicht alles im Leben. Solange wir das weitermachen können und unser Passion dafür haben. Also der Stress ist extrem mit den Rennen. Es ist extrem viel Arbeit, ist was man sich nicht vorstellen kann, wenn man nicht selber Rennen organisiert. Mhm. Es ist extrem komplex. Das Risiko ist hoch. Jetzt global operieren, jetzt hatten wir natürlich Covid, wo 2 Jahre lang relativ wenig ging, auch sehr schwierig. Aber alles, was wir machen, machen wir im Prinzip aus der Sicht der Fahrer, weil wir selber Fahrer sind, meine Frau und ich, weil wir selber die Rennen, wenn wir können, noch mitfahren. Und weil wir im Prinzip jedes Rennen, das wir organisieren und veranstalten, das unseren Namen drauf hat, ist was wir auch selber gerne machen würden. Das ist sehr authentisch. Und ja, alle unsere Organisatoren sagen, sie haben die Passion, die Passion dafür. Sonst würden sie es nicht machen, weil Veranstalten ist ein undankbarer Job, sage ich mal, außer wenn alles funktioniert und hinterher die Fahrer glücklich sind, dann gibt einem das schon mehr, als wenn man, sage ich mal, so einen Bankjob, also mir persönlich hat das nichts gegeben.
Kannst du das am Beispiel vielleicht der Veranstaltung in New York mal konkretisieren? Was kommt da alles auf einen zu?
Also Vorbereitungszeit für so ein Rennen ist 15 Monate. Das heißt, wir fangen jetzt seit einem Monat bereiten wir schon nächstes Jahr vor. Das Rennen ist jetzt dieses Jahr 15. Mai. Aber schon seit Anfang Januar ist die Vorbereitung von nächstes Jahr schon dabei. Wir haben mittlerweile ein Team von 20 Festangestellten, die ganzes Jahr drüber arbeiten für GFNY.
Und in New York oder
auf der ganzen Welt. Mittlerweile dank Internet und so. Unsere Leute sind, wir haben einige in Europa und so weiter und so fort. Je nachdem, was für eine Rolle sie haben. Beim Rennen selber sind nachher 500 Leute, die fürs Team arbeiten, damit alles läuft. Und das Budget des Rennens ist, weil es New York ist, $2 Millionen. Zum Vergleich, das sind 3 Tour de France-Etappen. Haben das gleiche Budget wie dieses eine Rennen. Also es ist schon extrem, die Kosten.
Ich erinnere mich, als ich in New York war, hattest du gesagt, es sind $700,000, die anfallen, allein für Bewilligung und die Streckenabsperrung, weil Freiwillige in New York keine Strecken absperren dürfen. Also was bei in deutschen Rennen ganz oft diese Schwierigkeit ist, Freiwillige zu finden, die sich da hinsetzen mit dem Fähnchen, das ist in den USA gar nicht erlaubt.
Nee, nicht Zivile dürfen keine Autos anhalten in den USA. Das heißt, wir brauchen für jede Kreuzung Polizei und das ist extrem teuer mit Überstunden und allem drum und dran. Oder zum Beispiel der Start auf der George Washington Bridge kostet $150,000 allein schon nur für die Sperrung von 10 Uhr abends bis 9 Uhr morgens für unseren Start. Also die Brücke wird abends um 10 zugemacht und vorbereitet, weil die hat also x Auffahrten und Abfahrten, die alle geschlossen werden müssen. Es ist aufwendig. Andere Veranstalter, die große Veranstalter machen, die wissen das und jeder, der mal, sag ich mal, nur eine Hochzeit oder sowas organisiert hat, hat vielleicht so ein bisschen eine Vorstellung, was es sein kann. Wir sagen immer, es ist wie eine Hochzeit mit Gästen aus über 90 Ländern, 5000 Gästen, die dann aber nicht an einem Platz zusammenkommen, sondern über 3 Tage erst an einem Platz für 2 Tage und dann sich auf einem 100-Meilen-Kurs 160 Kilometer verstreuen. Das gibt dann so ein bisschen die Idee, wenn man mal eine Hochzeit organisiert hat, was dahinter steckt. Das ist schon aufwendig.
Die Plätze sind einmal die Startnummernausgabe, die war ja mitten in New York, im Zentrum von New York, also von Manhattan halt, in Sichtweite vom Empire State Building, erinnere ich mich.
Ja.
Und dann eben die George Washington Bridge selber.
Ja.
Die Strecke plus dann das Ziel, der Ziel Area.
Genau, so in diesem Jahr haben wir die Expo auch da, wo das Ziel ist, in Fort Lee, aus logistischen Gründen. Kann sich aber auch jedes Jahr ändern, kommt drauf an, welche Möglichkeiten wir haben, wo wir die Expo veranstalten können. Das hat alles Vor- und Nachteile, ob es jetzt in Manhattan ist oder da, wo auch nachher das Ziel ist, auch für die Fahrer, alles gut zu erreichen und gut organisiert, dass jeder da findet und es nicht schwierig ist. Also wenn ich aus Deutschland zum ersten Mal nach New York komme und da beim Rennen teilnehme, dann würde ich auch in Manhattan bleiben, Wir haben da Hotels auf unserer Website, mit denen wir arbeiten, wo das alles am besten funktioniert, dass auch das Rad mit aufs Zimmer genommen werden kann, dass es auch sicher ist, ist ja wichtig. Und so weiter und so fort. Und dann Manhattan sich anschauen, das genießen und dann fürs Rennen kommt man dann da raus, fährt man mit dem Rad raus oder das Subway, das ist alles unproblematisch.
War Corona eine existenzielle Herausforderung für GFNY? Hattet ihr zwischendurch Sorge, okay, wir müssen vielleicht den Laden zumachen? Oder war doch immer so ein Mindestbetrieb an Rennen vielleicht irgendwo in der Welt, war es dann gerade nochmal okay mit den Inzidenzen, da konnte es dann stattfinden?
Also existenziell, insofern, dass wir gedacht haben, jetzt müssen wir den Laden zumachen, würde ich sagen, nein, aber finanziell extrem schwierig. Wir mussten unsere Angestellten für 4 Monate nach Hause schicken, weil es nicht mehr zu bezahlen war. Wir hatten Rennen, in Mexiko lief das Rennen noch weiter. Frankreich war es uns möglich, Rennen zu veranstalten, aber mit Minimalsbeteiligung, weil quasi keiner aus dem Ausland die Möglichkeit hatte, nach Frankreich zu kommen. Weil die Franzosen selber, da waren einige, die sagten einfach, nee, wir haben in der Corona-Hochzeit dort ein Rennen organisiert, nee, ist mir zu gefährlich. Also August 2020 waren wir in Frankreich das erste Rennen, das organisiert wurde, mit Auflagen, ja, wir haben es alle erlebt, die extrem schwierig waren, die gekostet haben, die auch Fahrer gesagt haben, nee, ich mache das zum Spaß, wenn ich nachher da Maske tragen muss beim Warten auf den Start oder einen Test bringen muss oder so, das ist mir zu aufwendig, sowas mache ich nicht. Das ist halt schon viel so, ja, Sport ist Spaß und auch Reisen ist Spaß und wenn da die ganzen Hürden einem in den Weg gelegt werden, auch wenn die relativ einfach zu überwinden sind, sind es doch Hürden und für viele dann einfach, nee, zu kompliziert, zu aufwendig und dann halt nicht.
Das heißt, ihr seid jetzt auch aus dem Gröbsten raus, sagen wir mal, wo sich die Situation jetzt auch ein bisschen entspannt, kann man das sagen?
Ja, kann man sagen, auf jeden Fall, dass wir aus dem Gröbsten raus sind. Wir haben die 2 Jahre genützt zur Expansion. Wir haben 150 Städte und Tourismusbehörden und so weiter angeschrieben, um unsere Serie weiter zu erweitern. Wir hatten vor Corona 22, 23 Rennen und wie ich vorhin kurz gesagt habe, ich glaube, wir kommen über 40 dieses Jahr. Es werden noch 3 oder 4 andere angekündigt und haben eben die Zeit so genützt. Was jetzt noch fehlt, ist die gleiche Anzahl der Rennfahrer, die auch mitmachen. Ist immer noch, das Reisen ist immer noch nicht ganz so leicht, wie es vorher war. Und es schwingt natürlich bei vielen Fahrern mit, die letzten 2 Jahre, wo man sich für Rennen angemeldet hat und dann finden die nicht statt. Und das hört jetzt auf, also unsere Rennen, das letzte, das verschoben wurde, war Bali im Februar. Das findet jetzt im August statt, aber alle anderen Rennen, die bei uns auf dem Kalender sind, da besteht, wenn sich jetzt nicht wieder was völlig ändert, finden alle statt und auch ohne große Maßnahmen.
Ja. Wenn man sich die Rennliste anguckt, ist schon ein gewisser Schwerpunkt in Lateinamerika.
Ja.
Also ihr seid in Peru, in Mexiko, Kolumbien, Chile, Uruguay, Brasilien. Wie ist das? Ist da gerade der Radsport-Boom? Du hast ja auch gesagt, du fährst selber auch gerne zu den Rennen hin. Das heißt, du hast einen besseren Einblick in das, was in diesen Ländern jetzt gerade los ist. Kannst du das mal den uns europäischen Zuhörerinnen und Zuhörern mal erläutern? Was ist da gerade bei denen los mit dem Rennrad?
Kann man vielleicht nicht so über einen Kamm scheren, dass jedes Land in Südamerika da ein bisschen anders. Der Grund, warum wir dort so stark sind, ist zum einen, dass Südamerikaner New York lieben und da ist einfacher, als wir Europäer hinzufliegen, weil es eben über Nacht ist und ohne Jetlag. Und deswegen, die da schon immer großer Tourismusdrang hin war. Und wenn dann da ein Radfahrer in Südamerika ist und sieht ein Rennen in New York, dann war das für die klar, da gehe ich hin. Es ist weniger aufwendig, als nach Europa zu gehen. Und dadurch haben wir dann auch von Anfang an dort mehr Rennen aufziehen können und leichter, weil eben in Europa die Szene ist 30 Jahre alt, da gibt es schon sehr viele Rennen, da ist kein Bedarf mehr wirklich an noch mehr Rennen. Und in Lateinamerika haben wir quasi die Gran Fondo aufgezogen. In vielen Ländern waren wir das erste Rennen überhaupt, das so stattgefunden hat, auf dem Format, auf dem Jedermann-Rennformat. In Brasilien war extrem ein Boom, sag ich mal 2014, 15, dann ist abgeflaut. Das hängt immer auch im Land so ein bisschen von der ökonomischen Lage ab. Generell natürlich in Lateinamerika ist Radsport eher ein Sport für reichere Leute, sage ich jetzt mal. Es gibt natürlich viel Armut in Lateinamerika und Radsport ist nicht ganz billig. In Kolumbien zum Beispiel, wo Radsport fast 100 Jahre Tradition hat, da fährt jeder Rad, auch Leute, die kaum Geld haben, auf alten Fahrrädern. Und die Passion dort für den Radsport sehe ich auf der Welt sonst nur vielleicht in Italien und Belgien. Ist unglaublich. Mhm. Du kommst dort an, am Flughafen bei der Immigration, und wir haben ein GFNY-T-Shirt an und werden da erkannt als GFNY, und ja, my dad is riding the race, und das ist wirklich unglaublich, was da los ist und wie viel dort gefahren wird, auch in Bogota, wie da die Rennfahrer unterwegs sind. Und sonst generell, Globalisierung sorgt schon dafür, dass überall Radsport auch wächst. Wenn das ein Sport ist, der in Europa populär ist, dann, ja, so wie auch, sag ich mal, amerikanische Sportarten auch jetzt in Asien oder in Afrika gespielt werden. Das ist schon so eine Entwicklung von den letzten 10 Jahren. Mhm. Die Altersstrukturen sind interessant. Also in Europa sieht man ja schon so, dass Radsport eher sowas von, sag ich mal, mittelalterlichen ist, so wie ich, so in den 40ern.
Ja.
Während in Lateinamerika ein höherer Anteil auch von Frauen, teilweise bis zu 30-40% sind Frauen, die bei uns mitmachen. Mhm. In den 20ern sogar, in Asien, in Indonesien zum Beispiel, ist die Mehrheit in den 20ern, da haben wir 20, 22-Jährige am Start. Mhm. Sehr viele Frauen auch, teilweise auch muslimisch, dann mit Halstuch und mit allem drum und dran, aber Radsport. Also es ist faszinierend, was auf der
faszinierend,
Welt
ja.
läuft und wie jedes Land anders ist. Und es stimmt mich optimistisch für die Zukunft, dass eben auch, wo man in Europa so negativ ist und sagt, Radsport ist sowas, wirklich die Jugend will das nicht mehr. Wenn das in Europa im Moment nicht so der Fall ist, dann definitiv der Rest der Welt scheint das auszugleichen. Und das kommt dann auch wieder nach Europa zurück. Wir sehen jetzt schon auch bei unseren Rennen erste Anzeichen dafür, dass die jüngeren Millennials oder Gen Z auch zum Radsport kommen. Was früher undenkbar war. Also ja, wir hatten Rennen, da war kaum jemand unter 30. Mhm. Und jetzt sind viele in den 20ern auch dabei.
In Europa, du hast es schon gesagt, es ist ein bisschen schwierig. Ich erinnere mich auch, dass ihr viele Rennen auch ausprobiert habt in Europa, die dann aber auch wieder verschwunden sind aus dem Kalender. Bestes Beispiel ist ja Deutschland. Es gab einen GFNY in Deutschland, aber den gibt es nicht mehr. Was macht das so schwierig? Ist das das Angebot, was halt größer ist? Du hast es schon erwähnt. Oder ist es auch mit, ich weiß nicht, Behördengängen, Genehmigungen? Was sind da die Gründe?
Es waren im Prinzip nur zwei Rennen. Es war Deutschland und Polen. Polen, das Rennen existiert noch. Wollte der Veranstalter nicht mehr unter GFNY das machen, sondern für sich selber. Mhm. In Deutschland hat es einer organisiert, der in New York am Start war und gesagt, das will ich daheim auch. Als Deutscher kenne ich die Schwierigkeiten, mit den Behörden sowas zu organisieren, da die Bewilligung dafür zu bekommen. Ich habe nicht geglaubt, dass das hinbekommt. Er hat es hinbekommen in Hameln. Mhm. Die haben das bewilligt, aber nicht unterstützt. Und obwohl die Veranstaltung erfolgreich war, nach 3 Jahren, da war einfach überhaupt keine Unterstützung da vom Ort. Da haben wir einfach gesagt, das macht so keinen Sinn. Also wir bringen da Fahrer, die dann da übernachten, kommen aus aller Welt und geben da ihr Geld aus. Und wir müssen dann noch hier 200 Euro und da 300 Euro für irgendwelche Bewilligungen zahlen, die auch nicht hätten sein müssen, ja, ohne da groß Geld von der Stadt zu verlangen. Das war keine richtige Stimmung mit den Behörden dort. Und seither, gut, dann kam Covid, aber wir versuchen weiter in Deutschland ein Rennen aufzuziehen, aber Deutschland ist schon sehr schwierig, muss ich sagen. Da einen größeren Kurs bewilligt zu kriegen, und da ist auch immer, muss immer Vollsperrung sein oder, ja, ich sag mal, die Straßenverkehrsregeln sind da so solchen Veranstaltungen leider schon ziemlich im Weg. Mhm. Das ist in anderen Ländern leichter, wie zum Beispiel in Frankreich, wo wir jetzt dieses Jahr 6 Rennen haben, wo einfach der Sport akzeptiert ist, wo man weiß, wie man sowas organisiert, wo auch von den Städten geschätzt wird, dass wir die Fahrer bringen, dass in der Offseason, wenn jetzt in einem Ort, der Wintersport hauptsächlich hat und vielleicht noch einen Monat im Sommer, wo da Touristen sind, aber nicht im Juni und nicht im September, dass wir ein Rennen da organisieren und die Fahrer dann da kommen und auch die Hotels füllen. Also jedes Land ist halt anders, und deswegen sieht man auch zum Beispiel, ein anderes Beispiel ist die Tour Transalp, die ich gerne zweimal mitgefahren bin, die findet heute in Deutschland nicht mehr statt. Die findet auch in Österreich quasi nicht mehr statt. Das ist mittlerweile quasi ein Rennen in Italien. Weil einfach die Bewilligungen in Österreich, in Deutschland, in der Schweiz so extrem schwierig sind. Da muss man Glück haben und den richtigen kriegen. Noch einen in den Behörden, der in höherer Stelle ist, der dem Radsport auch zugesprochen ist. Da müssen quasi sich die Sterne müssen da zusammenkommen.
Gibt es da irgendwie eine Hoffnung, dass sich das irgendwann auch mal wieder verbessert, oder ist das, müssen wir einfach damit leben?
Nö, das wird sich auch irgendwann wieder ändern. Wir hatten einen Radsportboom in Deutschland vor 20 Jahren und der kommt auch wieder, wenn sich alles so ergibt. Und bin generell positiv, deswegen arbeiten wir auch weiter dran. Ein Freund von mir, der in Deutschland Rennen organisiert hat, ein Studienkollege von mir, der ist gerade dran, da rumzutelefonieren und nach Austragungsorten zu schauen. Es ist frustrierend, weil da oft einfach kommt, die Radfahrer wollen wir nicht. Aber man bleibt halt dran und probiert halt. Irgendwann kapiert es auch jemand. Und es gehört sicher auch dazu, dass wir in Europa als Rennserie nicht bekannt sind oder nicht so bekannt sind. Und dann ist es auch schwierig zu sagen, wir sind GFNY, wenn wir nach Ecuador kommen oder so. Zum Beispiel in Quito, die Hauptstadt von Ecuador mit 3 Millionen Einwohnern. Da organisieren wir dieses Jahr ein Straßenrennen, ein Mountainbike-Rennen und den City-Marathon unter GFNY. Wir haben also einen Vertrag mit der Landeshauptstadt, dass wir alle die Rennen organisieren, weil die GFNY gut kennen als Quality-Label, Qualitätsmarke, mit Deutsch. Und deswegen auch uns dafür offen sind, auch die Straßen und die Strecken zu sperren, und weil sie wissen, was das bringt, auch dass das gut ist für die, ja, fürs Image und auch für die Bevölkerung im Prinzip. Es geht ja nicht nur um Touristen einzufliegen, sondern im Prinzip ist das ja auch in den Orten immer am Ende 70-80% sind Einheimische oder aus dem Land, die da teilnehmen. Und Radsport ist gesund, Radsport ist gut für jeden. Es ist ja nicht irgendwie, ja, und eben wie ein Marathon offen für jeden und auch Gesundheitssport und nicht nur Hochleistungssport. Hochleistungssport ist es ja für die wenigsten im Endeffekt.
Dann sage ich einfach mal an dieser Stelle, wer jetzt hier gerade zuhört und in den Genehmigungsbehörden sitzt oder in den Tourismusregionen oder aber auch vielleicht den Traum hat, mal ein Fahrradrennen zu organisieren, der meldet sich einfach bei Uli.
Gerne.
Du hast ein Thema jetzt noch angesprochen, Marathon. Also es geht auch weg vom Rennrad. Ihr seid mittlerweile so, dass ihr auch Events schon für Läufer organisiert.
Ja, weil wir...
Oder sind das also Ausnahmen?
Das ist jetzt neu, insofern haben wir noch nicht viele. Wir haben jetzt einen Marathon organisiert in Florida letztes Jahr. Dieses Jahr haben wir den wieder in Florida, eben und Quito. Und dann Mountainbike auch in Quito. Ich war selber auch Mountainbike-Rennfahrer. Ich war Marathonläufer, Triathlet. Das Ausdauersport ist in uns drin, in meiner Frau, in mir. Und deswegen ist das für uns eigentlich nur eine natürliche Entwicklung, dass wir das auch unter dem GFNY-Label irgendwann organisieren. Genauso Passion für uns und mit den gleichen Qualitätsmerkmalen, die wir in den Radsportveranstaltungen bringen.
Jetzt hast du eben ein Wort auch fallen gelassen, und zwar das Wort Test. Da bezog es sich auf Corona, aber ihr habt auch eine sehr, sehr strikte Anti-Doping-Policy. Ja. Kannst du da noch was zu sagen? Warum ist das so und was genau macht ihr da?
Anti-Doping war für mich als Sportler schon immer extrem wichtig. Ich bin eigentlich seit über 20 Jahren da engagiert drin, weil für mich Sport so ein bisschen so das letzte Bastion in unserem Leben ist, wo fair gespielt wird, wo jeder an der Startlinie steht und mit den gleichen Mitteln kämpft. Und Doping, das komplett zerstört, das ist ja auf einem Niveau, das extreme Unterschiede bringt, sag ich mal, seit den 90ern, seit EPO vorher waren schon auch Unterschiede, gedopt oder nicht, aber seither ist also völlig zur Farce geworden. Und deswegen war es für mich auch wichtig, dass wir tun, was wir können in unseren Rennen, um die so sauber wie möglich zu halten. Das heißt, wir testen, wo wir können, und nicht nur in den Rennen, sondern auch vor den Rennen, was extrem finanziell aufwendig ist. In New York zum Beispiel kostet das $15,000 in der Veranstaltung, die Tests zu machen. Aber das gehört für mich dazu und das ist einfach, das muss sein. Anti-Doping finde ich wichtig. Es wird immer schwieriger, es wird immer mehr ignoriert. Die meisten Veranstalter von Amateurveranstaltungen ignorieren es komplett. Ist quasi dann free for all. Leute können machen, was sie wollen, können sich dopen, wie sie wollen. Und ich kann nicht auf der einen Seite sagen, es ist ein Rennen, und dann nachher ein Video rausbringen, wo der Sieger mit Arm hoch übers Ziel fährt und große Siegerehrung und alles das und Preise und das dann nicht und Anti-Doping dann einfach links liegen lassen. Das funktioniert nicht.
Und das wird es auch in Zukunft bei GFNY-Veranstaltungen immer geben.
Absolut, da sind wir dran. Mittlerweile haben wir das Glück, dass wir größer sind und die Anti-Doping-Behörden teilweise auch selber den Nutzen drin sehen und sagen, ja, die sind wichtig. unsere knappen Gelder, die werden auch dann für so eine Veranstaltung benutzt und die kommen dann und dann haben wir weniger Kosten, weil sie es von sich aus selber kommen wollen. Mhm. Das ist natürlich dann auch für uns gut, weil, ja, ich habe es kurz schon erwähnt, keiner wird reich von solchen Veranstaltungen und Sicherheit ist natürlich wichtig und Anti-Doping könnte dann natürlich am Endeffekt unter den Tisch fallen, aber man schaut halt, was man macht, was man machen kann. Mhm.
Wird es ein GFNY Triathlon geben irgendwann?
Ja, keine Ahnung, kann schon sein.
Oder allgemein, wenn du jetzt, wir haben gesagt, eben die Reise dauert jetzt eben seit 2010 hat sie angefangen. Wo geht die Reise denn hin? Wo steht GFNY in 10 Jahren?
Also für uns das Ziel ist halt, dass wir ein GFNY in der Nähe von jedem Radfahrer auf der Welt haben. Dass wir im Prinzip sagen können, GFNY kommt zu dir. Mhm. Nicht jeder kann nach New York, will nach New York. Und dass wir einfach mehr Rennen haben. Ich denke mal, wir haben jetzt, wie gesagt, um die 40 Rennen. Mhm. In 2, 3, 4 Jahren 100, 150 Rennen vielleicht, dass die Serie größer wird. Das ist jetzt schon die größte Radsport-Rennserie der Welt. Mhm. Aber definitiv noch Potenzial nach oben. Ganz klar, in Asien haben wir Potenzial, in Afrika haben wir noch nichts. Mhm. In Europa, wo die Szene relativ ausgewachsen wird, sind wir nicht so wichtig, weil es eben große Veranstaltungen schon seit langem gibt. Mhm. Aber auch da sehen wir, dass GFY gut angenommen wird, da wo es existiert, weil eben die Qualität da ist. Und das Qualitätsmerkmal ist natürlich, sehen viele Fahrer als wichtig an, was ich auch verstehe, denn wir als Sportler verbringen viel Zeit damit zu trainieren für eine Veranstaltung und dann nachher auch Geld, um dahin zu reisen. Und da will man natürlich dann schon auch entsprechend was dafür bekommen. Und das ist natürlich, wenn man bei einem Rennen teilnimmt, wo man das alleine steht und jetzt vielleicht noch nicht so bekannt ist, weiß man natürlich nicht so genau, was einen da erwartet. Mhm. In meinen 30 Jahren habe ich dann natürlich schon einiges gesehen. Fährt man zum Rennen in Frankreich, in Vogesen und dann Spitzengruppe wird man falsch geleitet und nach 3 Kilometern wird es dann festgestellt, fährt wieder zurück, dass das Rennen vorbei. Und sowas ist natürlich, wenn du lang trainierst dafür und dann dahin fährst, ist natürlich hart.
Ja, ich habe ja in diesem Juli beim Gran Fondo New York Grand Vallon in den Vogesen das Glück, die Vogesen dann auch mal kennenzulernen. Ich glaube, ich werde aber nicht in die Problematik kommen, dass ich in der Spitzengruppe fahre und falsch geleitet werde, weil ich da wahrscheinlich nichts zu suchen habe. Aber ich bin sehr gespannt und wir werden natürlich auch in Roadbike berichten, wie es uns da ergangen ist. Herr Uli, vielen Dank für deine Zeit.
Und danke dir, Moritz.
Vielen Dank. Grand
Vallon, gutes Thema, ist ja direkt eine halbe Stunde über die Grenze von Freiburg und da unten. Mhm. Also wer ein Rennen in Deutschland vermisst, das ist für viele näher als Hameln, während es in Deutschland ist. Wir haben auch jetzt schon viele Deutsche, die gemeldet sind für sein. Mhm.
Ja, aber auch, also ich glaube, es sind 145 Kilometer mit knapp 4000 Höhenmetern.
Klar, ist ein ehrliches Rennen.
Ehrliches Rennen, genau.
Ja, Vogesen finde ich traumhaft. Bin ich schon früher, wo ich in Tübingen gelebt habe, auch immer hingefahren zum Rennenfahren dort in Frankreich, Cyclosportiv. Mhm. Also, es gefällt mir unheimlich. Ist so ein bisschen, was, wenn man es nicht zu den Alpen schafft oder auch schon nicht ganz Alpen fahren will oder kann. Also die Anstiege sind auch nicht ganz so steil und nicht ganz so lang, aber auch richtige Berge. Mhm. Finde ich super dort.
Ja. Ja, mein Traum ist ja irgendwie eines Tages ein GFNY im Schwarzwald. Das fände ich halt richtig cool, muss ich sagen.
Haben wir versucht, ja. Das zum Beispiel, kann man darüber sprechen, in Titisee Neustadt sagt man so, nö, sowas wollen wir hier nicht.
Okay.
Aber gibt ja noch andere Orte im Schwarzwald, wir sind dran.
Ja, ich bin gespannt. Uli, alles Gute und vielen Dank. Und ja, das war die neueste Folge von Faszination Rennrad, der Roadbike Podcast. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Schickt uns gerne euer Feedback an podcast@roadbike.de, auch wenn ihr Themenvorschläge habt. Und ihr könnt natürlich gerne unseren Instagram-Kanal oder unseren Facebook- oder Twitter-Kanal abonnieren. Und einmal im Monat gibt es ein gedrucktes Heft mit spannenden Geschichten und Tests aus der Welt des Rennradfahrens. Und da könnt ihr natürlich immer gerne reinschauen. Vielen Dank. Danke, Uli. Und bis zum nächsten Mal.
Danke.
Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.